Wir haben 14 Uhr und ganz genau 46 Minuten. Radio Das Soll auf der 107.9 und ebenso im Internet zu empfangen mit der Adresse www.radiodelsol.es. Wir haben den letzten Donnerstag des Monats bereits mal wieder zu fassen und das wiederum heißt auch, wir haben jetzt im Programm die Kunststunde mit Bernd Fischer. Hallo Bernd, guten Nachmittag.
Hallo, guten Tag.
Bernd, ich bin schon ganz gespannt, welches interessante Thema aus der großen, weiten Kunstwelt hast du uns denn für heute mitgebracht?
Ja, etwas anderes als sonst. Liebe Kunstfreunde, lassen Sie mich heute mit einer Binsenweisheit beginnen. Geschichte wird von Menschen gemacht. Und das gilt natürlich auch für alle Systeme, die sie sich geben, seien es die ökonomischen, politischen oder kulturellen. Auch die Kunstgeschichte wird von Menschen gemacht. Von den Künstlerinnen und Künstlern und ihren Werken. Also nicht von Professoren, Kritikern, Seminaristen oder den Händlern des Kunstmarktes, auch wenn diese sich wesentlichen Einfluss zuschreiben. Entscheidend sind immer die Werke und ihre Schöpfer. In den vorangegangenen Sendungen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Beispiel über den Impressionismus, den Fauvismus, den Expressionismus oder zuletzt den Kubismus, habe ich oft zu erläutern versucht, was die jeweilige Kunstrichtung bedeutet, woraus sie sich entwickelte und warum und wie diese Entwicklung existierte. Es handelte sich also um eine Zusammenfassung von Ähnlichkeiten in der Arbeit ganz unterschiedlicher Individuen. Manche Künstler waren für eine bestimmte Kunstrichtung bedeutender als andere. Aber diese Aussage birgt auch eine Ungerechtigkeit. Sie stellt die Richtung, also die gleichen Merkmale von vielen in einer bestimmten Zeit, über den Einzelnen, über das Individuum, über den einzelnen Künstler. Vielleicht ist aber gerade das Abweichende, das ganz und gar Individuelle am interessantesten, wenn wir Kunst betrachten oder uns mit ihr auseinandersetzen. Es gibt zahllose Künstler, die eigene Wege gehen, auch neue, andere, und die sich trotzdem nicht einer Kunstrichtung zuordnen lassen. Deren Weg so originell ist, dass keine Weisung für viele daraus entstehen kann. Die nicht als Gründerväter dieses oder jenen Stils gelten können. Nach den vielen Ismen der letzten Sendung wird es Zeit, einige jener Abweichler, jener einsamen Genies vorzustellen. Wenden wir uns diesen besonderen Menschen zu, um zu vertiefen, dass Kunst von Menschen gemacht wird, von besonderen Menschen, und nicht an sich systemisch ist, wie die Kunsthistoriker oft unterstellen. Jeder von uns hat bestimmte Lieblingsmaler oder Lieblingsbilder, die er schätzt. Und er hat diese nicht deshalb, weil sie von der Kritik gelobt werden oder auf dem Kunstmarkt hohe Preise erzielen. Er schätzt sie, weil sie etwas im Inneren anrühren, eine Emotion hervorrufen oder uns bereichern jenseits der sperrigen Ratio und des Alltags. Einer meiner Lieblingsmaler ist der Italiener Amedeo Modigliani. Er wurde am 12. Juli 1884 in Livorno geboren. Er war das jüngste von vier Kindern des Kaufmanns und Maklers Flaminio Modigliani und dessen Ehefrau Eugenia. Seine Mutter entstammt einer jüdisch-spanischen Familie aus Marseille. Die Familie des Vaters stammt aus dem Dorf Modigliani im Süden von Rom. Sein Vater war ständig auf Reisen und er hatte anscheinend nur wenig Einfluss auf das Leben seines Sohnes. Die Beziehung zur Mutter war intensiver. Sie konnte seine künstlerischen Neigungen verstehen und fördern, wie aus ihrem Tagebuch ersichtlich wird. Es gibt dabei Seiten voller Zärtlichkeit für den Sohn, aber auch eine fast erstickende Fürsorge, die von den weiblichen Mitgliedern der Familie, der Mutter und den Tanten geteilt wurde. Vielleicht lag es daran, dass Amedeo ein kränkliches Kind war. Mit 11 Jahren erkrankte er an einer schweren Brustfellentzündung, von der er sich nur langsam erholt. Mit 14 Jahren, nach einem Nervenfieber, treten Lungenbeschwerden auf, die zum Ausbruch einer Lungentuberkulose führen. Die Krankheit wird ihn sein ganzes Leben lang quälen und seinen frühzeitigen Tod verursachen. Die Mutter unternimmt mit ihm eine Erholungsreise nach Neapel, Capri, Rom und Florenz. Schon vor 3 Jahren hat er den Schulunterricht aufgegeben, aber schon als 14-Jähriger begonnen, Malerei zu studieren. Oft besuchte er das Atelier des berühmten Malers Michele in Livorno. Und diese Reise bot ihm Gelegenheit, zusammen mit seiner Mutter Kirchen, Paläste und Museen zu besuchen. Vor allem die Skulpturen des Bildhauers Tino di Calmano hatte es ihm angetan. Aus Rom schrieb er an einen Freund, ich zitiere, »Ich schreibe dir, um mein Herz zu erleichtern und mir selbst Mut zu machen. In mir sind starke Energien am Werk, die kurz vor dem Ausbruch stehen. Dabei wünschte ich so sehr, dass mein Leben einem ertragreichen Fluss gliche, der freudig über die Erde dahinfließt. Ich fühle in mir unendlich viele Möglichkeiten keimen und ich habe das Bedürfnis, ein Werk zu schaffen.« Zitat Ende. 1902 verlässt Modigliani Livorno. Er hält die Stadt für zu provinziell, um hier weiterzukommen. Er geht nach Florenz und besucht dort die Akademie für Aktmalerei. Ein Jahr später wechselt er an die Akademie in Venedig.
Wir sind mittendrin in unserer heutigen Kunststunde. Durchs Programm führt wie immer Bernd Fischer und heute mit dem Thema Amedeo Modigliani. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen richtig ausgesprochen. Für mich so ein kleiner Zungenbrecher, Bernd. Ich habe eben schon ganz bewundert im ersten Teil, wie du den Namen immer so schön ausgesprochen hast.
Modigliani, man lässt das G einfach weg.
Okay, ich werde es nachher nochmal versuchen.
Ja, 1906 verlässt Modigliani Italien und geht nach Paris. Wie so viele Künstler seiner Zeit. Diese Zeit in Paris und die Bilder, die hier entstanden, sollten später den Mythos Modigliani begründen. Am Montmartre in der Rue Caulaincourt mietete er sich ein Atelier. Es war dieselbe Straße, in der Toulouse-Lautrec wohnte. Nicht weit entfernt gab es das Bateau Lavoie, jenes heruntergekommene Gebäude, in dem Pablo Picasso wohnte, und über das wir ja schon in der letzten Sendung sprachen. Es war damals der Treffpunkt der berühmtesten Künstler und Schriftsteller des Jahrhunderts, Treffpunkt der Avantgarde. Modigliani übrigens wechselte seine Ateliers recht häufig und schließlich zog er vom Montmartre zum Montparnasse. Er war ganz berauscht von der Pariser Atmosphäre, besonders von den Frauen, bei denen er mehr Erfolg hatte als in der Malerei. Er ist ein schöner, junger Mann mit bräunlichem Teint, hat die Haltung eines Aristokraten, er ist ein Bohemian, scheint den Drogen, dem Alkohol und den Leidenschaften zu verfallen. Der befreundete Dichter Max Jakob spricht von ihm als Aristokraten in Lumpen. Picasso dagegen meinte, dass nur Modigliani in ganz Paris sich zu kleiden wisse und dass sein Samtanzug Stil habe. Der Maler Gino Severini erinnert sich, Zitat, für Modi, man muss wissen, so wurde Modigliani von seinen Freunden genannt, also für Modi war der Alkohol nur ein Mittel, kein Zweck an sich. Die Erregung, die er ihm verschaffte, diente dazu, immer tiefere Einblicke in die eigene Seele zu gewinnen. Das gehörte zu den Gepflogenheiten aller Künstler jener Epoche. Er trug auch stets ein wenig Haschisch in der Westentasche, aber er gebrauchte es nur selten, nämlich dann, wenn er der arabischen, heiteren Gelassenheit der Droge bedurfte, wenn alles um ihn herum zusammenbrach und sogar sein Selbstvertrauen dahinschwand. Und schließlich glauben denn die braven Bürger, dass man ein Kunstwerk aus der gleichen Bewusstseinslage heraus schaffen kann wie die Abrechnung im Kassenbuch? Zitat Ende. Lebe kurz und heftig. Insofern lässt sich Modigliani in eine Reihe stellen, noch vor Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain und vielen anderen. Das Thema Kunst und Drogen sollten wir vielleicht später einmal aufgreifen, liebe Kunstfreunde. Im Herbst 1907 freundet sich Modigliani mit dem Arzt Paul Alexandre an, einem begeisterten Kunstliebhaber und Sammler, durch den er auch den Bildhauer Konstantin Brancusi kennenlernt. Er beginnt wie dieser direkt in Stein zu arbeiten. Brancusi ist es auch, der ihn auf die afrikanischen Plastiken aufmerksam macht, deren Linienführung sich später in Modiglianis Bildern wiederfinden wird. Als 1914 der Erste Weltkrieg ausbricht, wird Modigliani für untauglich erklärt und bleibt in Paris zurück. Es beginnt die intensivste Zeit seines Lebens, dass sich innerhalb weniger Jahre, das ihn innerhalb je weniger Jahre verzehren wird. Er trifft Beatrice Hastings, eine englische Schriftstellerin, die zuvor als Kunstreiterin in einem südafrikanischen Zirkus tätig war. Sie wird für die nächsten 2 Jahre seine Lebensgefährtin und sein bevorzugtes Modell. Sie ist die erste Frau, die in seinem Liebesleben eine wichtige Rolle spielt. Aber die Verbindung gestaltet sich dermaßen stürmisch und ist so explosiv, dass sie nicht lange Bestand hat. Sie endet schließlich wie in einem Trivialroman. Mitten aus der schönsten Atmosphäre eines Festes heraus, das ein befreundeter Maler veranstaltet, beginnen Amedeo und Beatrice einander zu beschimpfen, zu beleidigen und schließlich gar zu prügeln. Die Gäste stehen der Szene, die sich bis auf die Straße fortsetzt, hilflos und peinlich berührt gegenüber. Danach verlässt Beatrice Paris für immer. Zwischen 1915 und 1916 lernt Modigliani den polnischen Dichter Leopold Sporowski kennen. Er bewundert Modigliani und bemüht sich wirklich aufopferungsvoll, diesen aus seinem Elend zu reißen. Sporowski verkauft nicht nur die Bilder des Künstlers, sondern versorgt ihn auch mit Malmaterial, Nahrungsmitteln und Alkohol. Modigliani kann auf Dauer nur einen kleinen Kreis von Freunden auf Dauer an sich binden. Er wirkt oft verschlossen und zeigt mitunter einen ironischen oder genauer gesagt einen sarkastischen Charakter. Es war nicht einfach, mit seinen Stimmungsschwankungen und Launen umzugehen. So schrieb Ilja Ehrenburg, der später bekannte Schriftsteller und Exilrusse und einer der Freunde Modiglianis, Zitat: Manchmal denke ich, dass Modigliani das Leben für einen riesengroßen, von sehr bösen Erwachsenen eingerichteten Kindergarten hielt. Zitat Ende. Und der Besitzer einer großen Kunstgalerie in Rom, Giuseppe Sprovere, erzählte in einem Interview, ich zitiere: Modigliani kam auf 2 Tage nach Rom. Da er an jenem Tag nicht arbeiten musste, war er nicht betrunken. Modigliani setzte sich nicht unter Drogen, er trank Wein und Absinth, befand sich jedoch in dem Stadium, in dem ein Glas Wein genügt, Trunkenheit hervorzurufen. Er hatte ein schwieriges Temperament. Amedeo Modigliani war schweigsam, verschlossen, fast wie in Trance. Er konnte plötzlich von der größten Herzlichkeit zu gewaltsamer Erregung umschlagen. Zitat Ende. Andere Freunde und Zeitgenossen wie Maurice de Flaming, der Modigliani sehr gut kannte, erinnerten sich daran, dass ihr Freund in jeder Situation aristokratische Würde zeigte. Ob er nun auf der Suche nach einer Mahlzeit in den Straßen umherirrte oder gerade wieder einmal Geld besaß. Modi, so nannte er ihn, war ein großer Künstler. Davon legt sein Werk ein überwältigendes Zeugnis ab. Seine Gemälde sind von großer Vornehmheit geprägt. Man wird in ihnen nichts Gewöhnliches, Banales oder Grobes finden. Zitat Ende. Ein anderer Freund, der Dichter Max Jakob, beschrieb Modigliani mit den Worten: Er war unbeugsam und aufrichtig. Angesichts seiner offensichtlichen Sanftmut überraschte seine gelegentliche Gewalttätigkeit umso mehr. Trotz seines starrsinnigen und zornigen Temperaments war er sentimental. Er war einzig und allein Künstler und Poet und dachte an nichts anderes als an die Kunst. Das stimmt wahrscheinlich, liebe Hörer, denn trotz Tuberkulose, Rauschgift und Alkohol schuf er ein reiches, fantastisches Werk.
So, und wir machen weiter mit unserer heutigen Kunststunde und mit Bernd Fischer und mit dem großen italienischen Künstler Amedeo Modigliani. Bernd, du hast zu Beginn unserer Sendung gesagt, das ist auch einer deiner Lieblingskünstler. Warum, das werde ich dich nachher nochmal fragen. Aber wann bist du denn so das erste Mal mit ihnen in Berührung gekommen? Wann hast du zum ersten Mal Kontakt zu seinen Werken gehabt?
Oh, das ist schon ziemlich lange her. Gut 20 Jahre, glaube ich. Da habe ich mal in Hamburg eine Ausstellung gesehen. Und das war allerdings eine gemischte Ausstellung, wo zwei Modiglianis waren. Und das war ein Bild davon, war ein Akt, der mich ausgesprochen beeindruckt hat. Also nicht nur, weil mir die Frau auf dem Bild sehr gut gefiel, sondern vor allen Dingen wegen der Farben. Nicht? Oder die Reduktion auf drei Farben. Also so ein Akt zu malen, das fand ich schon ausgesprochen ja, ungewöhnlich. Und was mir auch gefällt, ich werde nachher vielleicht noch mal ein bisschen was zu seinem Werk sagen. Mir gefällt vor allen Dingen der Ansatz, den er hat. Also Bilder möglichst einfach zu gestalten und dass sie trotzdem eine sehr, sehr große Wirkung haben. Deswegen ist es natürlich mein Lieblingsmaler.
Und es war, wenn ich das so deinen Worten richtig entnommen habe, so etwas wie Liebe auf den ersten Blick?
Das kann man fast so sagen. Also ich kenne wirklich kein Bild von Modigliani, jedenfalls nicht aus dieser ganzen Pariser Phase, das mir nicht gefällt. Nicht? Ob das die einzelnen Porträts sind oder Akte, was er ja vornehmlich gemalt hat, die sind immer sehr besonders. Und auch, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber wenn wir uns die Porträts ansehen, man sieht sofort, es sind keine Auftragsarbeiten. Nicht? Es geht nicht darum, eine Person in den Vordergrund zu rücken oder so, sondern etwas ganz anderes daraus zu machen. Vielleicht kann ich an dieser Stelle auch nochmal mitteilen, dass ich viele Bilder von Modigliani auch auf meiner Website jetzt habe. Also es wird vermutlich morgen Abend, werde ich soweit sein, dass ich diese Sendung, also sprich Arbeitstext plus Bilder, auf die Website stelle, sodass man sich die dann auch selbst nochmal anschauen kann. Das ist ja immer ein bisschen schwierig, hier im Radio ein Bild zu beschreiben. Wenn man es nicht vor Augen hat, dann weiß man oft nicht genau, was gemeint ist.
Und Adresse deiner Website werden wir wie immer zum Ende der Sendung bekannt geben. Wer daran Interesse hat, hat jetzt also noch ausreichend Zeit, um sich Papier und Bleistift zurechtzulegen. Aber weiter geht's jetzt, glaube ich, zunächst einmal, Bernd, mit ein paar biografischen Daten zum Leben des Amedeo.
Ja, gehen wir ruhig in das Jahr 1970. Da gelingt es seinem Freund Leopold Sporowski, für Modigliani eine erste Einzelausstellung zu bekommen. Und zwar,
entschuldige, wenn ich dich kurz unterbreche, nur damit wir unsere Zuhörer jetzt nicht verwirren. Nicht 1970, sondern 1917.
Entschuldigung, ja, natürlich. Also 1917, eine erste Einzelausstellung. Die fand statt in der Galerie Berthe Weil. Vielleicht sollten wir etwas zu dieser Frau sagen. Sie hatte also im Jahr 1901 als erste Frau eine kleine Galerie gegründet. Und sie war eine der ersten, die schon im Jahre 1902 Bilder von Pablo Picasso zeigte, der damals noch unbekannt war. Zuvor hatte Modigliani nur 1908 und 1910 im Salon der Unabhängigen Bilder ausstellen können. Erst durch die Bekanntschaft mit dem Kunsthändler Paul Guillaume, die sein Dichterfreund Max Jacob eingefädelt hatte, waren Bilder von ihm bekannt geworden. Und der Kunsthändler kaufte etliche von ihnen. Modiglianis Einzelausstellung wird ein großer Erfolg und sogar eine Sensation, als die Polizei anrückt, um ein Aktgemälde aus dem Fenster der Galerie zu entfernen. In diesem Jahr 1917 entstanden die schönsten Akte und Bildnisse Modiglianis, die Werke, die ihn später weltberühmt werden ließen. Ein Grund dafür war, dass er seine große Liebe in Gestalt der jungen Jeanne Hébuterne traf. Sie ist 19 Jahre alt, sanft, schön und zurückhaltend. Die Studentin der Akademie Colarossi wird von ihren Freunden Noix de Coco genannt, auf Deutsch Kokosnuss. Sie hat strahlend blaue Augen, einen wunderschönen Teint und trägt ihr rötlich-braunes Haar geflochten. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Das Mädchen verlässt die elterliche Wohnung, um mit Modigliani zu leben. Im März 1918 wird Jeanne schwanger. Paris wird von der deutschen Armee beschossen. Modiglianis Gesundheitszustand ist durch seine Krankheit, durch Drogen und Alkohol zerrüttet und verschlechtert sich zusehends. Seine Freunde, vor allem das Ehepaar Sporowski und Jeanne, bedrängen ihn, gemeinsam an die Côte d'Azur zu ziehen, um sich dort zu erholen. Zusammen mit Modiglianis Freund Sautin verließen sie Paris, als eine Invasion deutscher Truppen drohte. Anfangs wohnten Modigliani, Jeanne Hubertin und seine Freunde in Cagnes-sur-Mer. Später zogen sie nach Nizza. Dort brachte Jeanne am 29. November 1918 eine Tochter zur Welt. Amedee Modigliani erkannte die Vaterschaft des Kindes an, das den Vornamen der Mutter erhielt. Während seines Aufenthaltes in Nizza und der näheren Umgebung besuchte Modigliani Pierre-Auguste Renoir, der ein Anwesen über der Küste bewohnte. Ein in der Nachbarschaft wohnender Maler berichtete später, dass es zwischen dem Altmeister des Impressionismus und dem jungen Maler zu einem Streit über die Ratschläge Renoirs gekommen sei. Wenn wir uns erinnern, wie sehr Modigliani bis zum Exzess für seine Kunst lebte, so verwundert es kaum, dass er sich selbst gut gemeinten Ratschlägen verweigerte und ausfallend werden konnte. In Südfrankreich malte Modigliani zahlreiche Porträts, denen er sich nach den Aktbildern wieder zugewandt hatte. Die fertigen Bilder schickte er zum Verkauf nach Paris. Durch die Vermittlung seines Freundes Sporowski wurden 1919 mehrere Werke Modiglianis auf Ausstellungen in England gezeigt, unter anderem auch in der Londoner Hill Gallery. Der Aufenthalt in Südfrankreich hatte Modiglianis Farbpalette aufgehellt, aber seine Gesundheit hatte sich nicht wesentlich gebessert, im Gegenteil. Als er im Mai des folgenden Jahres nach Paris zurückkehrte, hatte er nur noch einige Monate zu leben. Er wollte am Pariser Herbstsalon teilnehmen und der finnische Maler Leopold Survage unterstützte ihn dabei, indem er ihm sein Atelier zur Verfügung stellte. In Paris wurde Jeanne erneut schwanger und Modigliani verlobte sich mit ihr. Es existiert eine Heiratsverpflichtung vom 7. Juli 1919, in dem er sie als seine zukünftige Ehefrau und die gemeinsame Tochter offiziell als sein Kind anerkennt. Diese Heiratsabsicht konnte er jedoch nicht mehr umsetzen, da er gegen Jahresende schwer an seiner Tuberkulose erkrankte. Am 24. Januar 1920 verstarb Modigliani in der Charité in Paris. Er war erst 36 Jahre alt. Am folgenden Tag beging seine Verlobte Selbstmord, indem sie sich im Haus ihrer Eltern aus dem 5. Stock stürzte. Modigliani wurde unter großer Anteilnahme auf dem Friedhof Père Lachaise beigesetzt. Jeanne Hubertin wurde später neben ihm begraben, nachdem ihre Familie den Widerstand dagegen aufgegeben hatte. Ihre Tochter Jeanne wurde von Modiglianis Schwester in Florenz adoptiert.
Bernd, jetzt haben wir ja eine ganze Menge aus dem Leben gehört des Amedeo. Jetzt sind wir aber auch schon an seinem Tod angekommen. Hast du uns denn auch noch ein bisschen was mitgebracht zu dem Werk von dem Modigliani?
Ja, denn die Biografie des Künstlers ist eine Seite, weshalb man vom Mythos Modigliani spricht. Und das Werk ist die andere Seite. Was ist das Besondere an dem Werk? Ich möchte dazu mal Jean Cocteau zitieren. Er sagte, seine sensible, geschwungene Linie bewegt sich mit der Geschmeidigkeit und Anmut einer Siamkatze. Zitat Ende. Und in der Tat, die Linie ist das Schlüsselelement in der Malkunst Modiglianis. Er setzt sie in einer Weise ein, die Volumen, Tiefe und Modellierung der Figuren und Gegenstände vorzutäuschen vermag. Ich möchte Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht einmal an die Taube Picassos erinnern. Nicht? Auch dort haben wir nur eine Linie, einen Strich, der Strich, der ist so fein gezogen, dass man nicht nur das Tier erkennt, sondern auch darüber hinaus etwas, nämlich das, was das Tier symbolisiert. Und so eine Linienführung finden wir beim Modigliani eben erst recht. Also ihm genügt für die Modellierung seiner Figuren ein feiner Bleistiftstrich. Ein Zeitgenosse berichtet zum Beispiel, dass Modigliani an einem einzigen Abend im Restaurant über 60 Porträts zeichnete, die er dann als Geschenke oder im Austausch für ein Glas Absinth verteilte. Dieser Zeitgenosse sagt in diesem Buch, die Mehrzahl der Blätter trug die Aufschrift Dessin à boire, also Trinkzeichnung. Und sie wurden oft von denjenigen achtlos liegen gelassen oder zerknittert, die er gerade gezeichnet hatte.
Bernd, mein lieber Mann, wenn ich das so richtig durchrechne, 60 Porträts verschenken und als Geschenk gab es dann zum Austausch ein Glas Absinth, 60 Gläser Absinth. Der Mann, der muss ganz schön trinkfest gewesen sein.
Das war er mit Sicherheit, nicht? Er hat es ja auch nicht gut vertragen. Als ich dieses Zitat las, da ging es mir auch so durch den Kopf, nicht? Man bekommt so eine Zeichnung und lässt sie achtlos liegen. Eine Zeichnung, die heute wahrscheinlich Hunderttausende wert wäre. Es gibt ja auch andere Künstler, die das oft gemacht hatten, nicht? Also wir hatten gerade eben in der Sendepause mal von Basquiat gesprochen, der ja auch seine Zeichnungen und seine Postkarten zum Teil verschenkt hat gegen ein Glas Schnaps oder ein Glas Wein. Oder denken wir an so einen Berliner Künstler, der mir jetzt gerade spontan einfällt, Avignon heißt er, der auch durch die Berliner Szenekneipen zog und dann so comicartige Figuren malte und die zum Teil verschenkte. Das sind also Künstler, die jetzt auch nicht das Geld im Wesentlichen im Auge haben, nicht? Sondern der Zeichenprozess selbst ist etwas, was in dem Moment entsteht und was sie halt machen. Das ist fast wie so eine Art Trieb, kann man sagen.
Also du meinst, Bernd, wenn wir hier in irgendeiner Kneipe ein Bild von einem Maler geschenkt bekommen, vorsichtshalber mal mitnehmen.
Immer aufbewahren und abheften, wer weiß, ja. Ja, Modigliani zeichnete unermüdlich und immer, das kann man sagen. Und was ihn beflügelt, das ist einfach diese Lust am Gestalten und manchmal natürlich auch der Zwang, Schulden bezahlen zu müssen. Stets aber arbeitet er mit der gleichen schöpferischen Inspiration und mit dem gleichen unglaublich ausdrucksvollen Strich. Wenn man seine Zeichnungen sich anguckt, dann fällt auf, er verwendet fast nie eine Hell-Dunkel-Modellierung. Also er schraffiert nichts, ne, was wir ja oft sonst in Skizzen von Künstlern sehen. Seine Linie ist stets fein und sensibel, ganz ungezwungen und ungebrochen, also fast musikalisch, kann man sagen. Und es gibt da wenige Leerstellen, wo die Linie mal abbricht oder sich kreuzt mit anderem. Das passiert zwar, aber trotzdem sieht diese Zeichnung aus wie aus einem Guss gemacht, nicht? Als wenn die Hand nur einmal so über das Papier fährt und es entsteht etwas. Er ist immer auf der Suche nach der perfekten Linie. Und man kann sagen, mit fließenden Schwüngen fasst er die Form der Figuren und die Gesichtszüge seiner Gegenüber, also ganz knapp, präzise und mit einer Feinheit und Eleganz zusammen, die sich nur durch die Beherrschung der Linie erzielen lassen. Im Gegensatz zu den Kubisten, nicht, über die wir das letzte Mal ja sprachen, die alles zerlegen, versucht er, alles in einer Linie zusammenzufassen. Wenn ich Modiglianis Zeichnung sehe, dann fällt mir immer das Zitat von Goethe ein, das ich sehr richtig finde. Alles Geniale ist einfach. Modiglianis Themenwahl ist beschränkt. Ihn interessieren die Menschen und zwar ausschließlich. Deshalb zeichnet und malt er Porträts und Akte. Landschaften oder Gegenstände interessieren ihn nicht. Über diese Einschränkung hat er einmal recht heftig mit Diego Rivera gestritten. Vielleicht erinnern Sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist ja dieser berühmte mexikanische Maler, der Ehemann von Frida Kahlo war. Und als Diego meinte, Landschaften seien alles in der Malerei, da soll Modigliani ihn angeschrien haben, Landschaften gibt es nicht. was für ihn ja auch durchaus zutraf. Die Freunde, die Verwandten, die Künstler und die einfachen Menschen, die er in Cafés und auf der Straße kennenlernt, bilden für Modigliani eine nie endende und fantastische Galerie von Gesichtern und Ausdrucksmöglichkeiten. Der Maler interessiert sich weder für Geschichte noch für Geschichten, weder für die Landschaft noch für Dinge, sondern einzig und allein für die Menschen. Er ist fasziniert von ihren Gefühlen, ihren Äußerungen, ihren Haltungen, ihrer Ausdrucksvielfalt, ihrer Trauer und ihrer Freude. Er weiß sofort, in den Gesichtern seiner Modelle zu lesen und das Wesentliche eines Charakters, eines Ausdrucks, einer Haltung zu erfassen. Er gibt sie wieder mit einem vereinfachenden, knappen Strich, der aber so ausdrucksvoll ist, dass er an die Karikatur grenzt. Er nutzt für die Darstellung auf einem Bild nur wenige Farben. Die Liebe zu den Menschen kommt in der großen Anzahl von Porträts einfacher, unbekannter Menschen aus seinem Viertel zum Ausdruck, die Modigliani gebeten hat, für einige Minuten Modell zu stehen. Stets geht es Modigliani dabei um die Synthese und Harmonie der Formen und Farben, auch um Anmut. Durch die Meisterschaft seiner Komposition, eine strenge, stilisierte Konstruktion der Szene und den Einsatz der Farben überwindet er das Zufällige einer Szene, das Flüchtige. Dadurch verleiht er dem Modell und dessen Wesen eine Wahrhaftigkeit, die dauerhaft ist. Man kann sagen, fast wie bei einer Skulptur. In seinen Kompositionen verwendet Modigliani häufig einen sehr geometrischen Aufbau. Halbkugelförmige Körper, manchmal übertrieben lange Hälse oder der Kopf als ein geneigtes Oval. Es entspricht seinem Bedürfnis, die Realität in abstrakten, absoluten Formen zu erfassen. Denken wir dabei an Cézanne, der ja sagte, alles, was wir sehen, ist auf Kugel, Kegel und Zylinder zurückzuführen. Und diese Formen vor allem wegen ihrer Einfachheit zu nutzen, um ein Motiv ins Bedeutsame zu heben, das ist Modiglianis Absicht. So kann die Individualität einer Person zugleich ein Typus veranschaulichen. Konvexe und konkave Linien können, wenn man sie richtig nutzt, einem Gesicht den Ausdruck schmerzhafter Melancholie verleihen. Einem anderen Modell etwas Madonnenhaftes, einem anderen etwas Herausforderndes oder Erschöpftes. Modigliani will das Gesehene vereinfachen, systematisieren und das herauskristallisieren, was ihn am meisten berührt hat. Seiner Malweise entsprechen melancholisch geneigte Köpfe, oft mit pupillenlosen Augen, abfallende Schultern, biegsame lange Hälse, ovale Gesichtern mit ausdrucksstarken Linien bei Nase und Mund. Oft geht der Blick ins Leere und nicht zum Maler, somit auch nicht zum Betrachter. Die Menschen auf den Bildern ruhen in sich selbst. Man kann sagen, Modigliani sprach mit den Menschen auch, indem er sie malte. Es war seine Art, sich mit Freunden zu unterhalten. Seine Bilder spiegeln die, man kann sagen, lautlose Konversation wider, wie Jean Cocteau einmal zusammenfasste. Ohne große Anteilnahme wäre es ihm nie möglich gewesen, die äußeren und inneren Wesenszüge seiner Modelle wiederzugeben. Ich glaube, Modigliani liebte die Menschen und machte sich ein Bild von ihnen.
Du hast eben kurz die Modelle angesprochen. Hat er immer nach Modell gemalt?
Ja, er hat sie skizziert, also wie ich hier erzählt habe. Er schlenderte oft durch die Straßen, sprach Leute an, machte eine Skizze. Es gibt viele dieser Linien, Skizzen, nicht? Nach denen er dann auch die Bilder malte. Also so drei solcher Zeichnungen und Vorskizzen habe ich auch auf der Website oder werde ich auf der Website veröffentlichen, damit man auch mal sieht, was genau damit gemeint ist.
Mhm. Wir haben ja jetzt von dir eine ganze Menge gehört zu dem Werk des Modigliani. Was ist so für dich das Faszinierende an ihm?
Ja, was mir zunächst einmal auch auffiel bei ihm, das sind also wirklich diese langen Hälse und pupillenlose Augen auf vielen Bildern. Nicht? Und man muss sich schon die Frage stellen, warum macht er das? Nun, er geht ja auch von der Geometrie aus. Also er braucht oder er gebraucht diese geometrisch vereinfachten Formen, um ein Modell zu erheben, also fast so eine Art Skulptur draus zu machen. Dementsprechend auch diese pupillenlosen Augen. In dem Augen sind ja was sehr Individuelles. So, auch der Blick ist etwas sehr Individuelles, nicht? Und man bringt Lichtreflexe in die Pupille rein, wenn man Augen malt. Und er lässt oft diese Pupillen weg, um dieses ganz einmalig Individuelle auch wieder wegzunehmen und zu reduzieren, sodass die Figur, die er malt, etwas Allgemeingültiges hat. Oder besser gesagt, er versucht, dieses Modell über diesen Moment zu erheben. Nicht? Also wenn ich jemanden hinsetze und ich fotografiere ihn, dann kann das starr sein. Es kann auch sehr typisch sein. Wenn man etwas echt fotografieren will, dann fotografiert man, indem derjenige das nicht bemerkt. So, aber dadurch fange ich auch etwas sehr Flüchtiges ein. So, und dieses Flüchtige ist nichts Allgemeingültiges, sondern ist immer auf den Augenblick bezogen. Und ich glaube, deshalb reduziert er seine Modelle auch, um sie zu etwas Allgemeingültigem zu machen. Also für mich sind die Bilder sehr skulpturenhaft. Also sie erinnern mich manchmal an Barlach, merkwürdigerweise. Ne?
Also wir dürfen zumindest festhalten, wirklich ein ganz außergewöhnlicher Künstler ist da gewesen, der Amedeo Modigliani. Wir gehen jetzt nochmal kurz in die Werbung, hören zuvor noch ein paar kurze Takte Musik und melden uns gleich noch einmal zurück. Tja, und damit kommen wir auch schon zum Abschluss unserer heutigen Kunststunde. Bernd, häufig hast du ja zum Ende noch ein paar Ausstellungstipps für uns. Wie sieht es denn damit heute aus?
Ja, ich möchte vor allen Dingen auf eine Ausstellung aufmerksam machen, die es im Picasso-Museum in Malaga gibt. Das ist wirklich eine sehr, sehr beachtenswerte Ausstellung. Wir finden dort Werke von 80 Malern und ich nehme einfach nur mal ein paar Namen raus. Francis Bacon, Otto Dix, Ensor, Max Ernst, Paul Klee, Roy Lichtenstein, Magritte, Man Ray, Thomas Schütte, Cindy Sherman, Leonardo da Vinci, also alles, was Rang und Namen hat in der Kunstwelt, ist dort zumindest mit einem Bild vertreten. Ich glaube, diese Ausstellung ist sehr, sehr bedeutend. Sie können sie besuchen noch bis zum 10. Februar, also es ist noch ein wenig Zeit. Vielleicht ist auch zu empfehlen, noch ein paar Tage zu warten, denn ich vermute mal, dass der Andrang jetzt zu Beginn der Ausstellung doch sehr gewaltig ist.
Zumal natürlich auch die spanische Presse ganz groß darüber berichtet hat und es auch schon geschrieben wurde, es ist die wichtigste, die bedeutendste Ausstellung, die je im Picasso-Museum stattgefunden hat. Also ein Besuch dort lohnt sich wirklich allemal.
Ja, es scheint eine Ausstellung zu sein, die auch thematisch ein bisschen begrenzt ist. Sie trägt den Titel The Grotesque Factor. Ich kann mir darunter nichts vorstellen. Also es muss sich jeweils um sehr groteske Bilder oder Themen handeln. Also ich vermute mal, das wird eine doch sehr spannende Geschichte.
Und dann natürlich auch gerade bei den Namen, die du eben schon erwähnt hast. Und das, Bernd, war nur eine klitzekleine Auswahl jener Künstler, die dort mit einem Werk vertreten sind.
Wie gesagt, nicht 80 Künstler und die berühmtesten Künstler der Welt sind dort vertreten. Es lohnt sich auf jeden Fall, dort einzukehren. Ich schaue gerade mal, die Öffnungszeiten sind vielleicht ganz wichtig. Das ist also Dienstag bis Sonntag von 10 bis 20 Uhr. Und freitags und samstags bis 21 Uhr. Und der Eintritt für diese wechselnde Ausstellung beträgt 4,50 Euro. Das ist, glaube ich, ein super Preis für das, was einem dort geboten wird. Ja, ganz umsonst ist eine Ausstellung in Vélez Málaga im Sala de las Carmelitas, also im Rathaus. Dort können Sie an der Vernissage teilnehmen, denn die Ausstellung beginnt erst am 8. November um 20.30 Uhr. Dort sind Bilder zu sehen von einem Maler namens José Adolfo Yersuelo. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und der Titel trägt Por las Rutas de la Azaquia. Es geht also um ein lokales Thema dabei. Ich habe nur dieses Ausstellungsbild gesehen und kann sagen, das ist also ein realistisch bis fotorealistisches Bild. Und ich vermute mal, dass die anderen Bilder auch vom gleichen Stil sind. Also nochmal, 8. November, das ist ein Donnerstag, um 20.30 Uhr im Sala de las Carmelitas. Dann kann ich vielleicht noch, wenn Sie eh in Malaga sind, eine Ausstellung ankündigen im Espacio en Negro. Das ist also neben dem CAC. Dort gibt es eine Ausstellung von May Herman. Ich habe auch dort nur das Plakat gesehen und da geht es so um doch recht abstrakte Bilder, die aber nicht Form zeigen, sondern bestimmte verschlierende Linien. Viel mehr kann ich darüber nicht sagen, weil ich die Ausstellung selbst noch nicht gesehen habe.
Aber es gibt auf jeden Fall wieder viel Interessantes in der Kunstwelt in Malaga zu erleben. Bernd, du machst ja immer einen Mitschnitt dieser Sendung. Der wird dann werbefrei auf deiner Website zum Nachhören bereitgestellt. Das ist meistens so circa 1,5-2 Tage, glaube ich, nach der Sendung.
Ja, ich werde, also heute habe ich keine Zeit mehr, aber ich denke mal morgen Abend, spätestens übermorgen, werde ich diesen Arbeitstext, diesen Vortrag dort ins Netz stellen, gemeinsam mit einigen Bildern von Modigliani und dann natürlich kann man sich die Sendung auch anhören.
Und darüber hinaus gibt es noch viel, viel mehr rund um die Kunst, rund um viele, viele Künstler. Und es gibt, das ist immer so mein kleiner Geheimtipp bei dieser Seite, ganz, ganz tolle Ausflugstipps hier in die nähere Umgebung. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch eines, um uns das Ganze dann auch anzuschauen, beziehungsweise die Sendung anzuhören, nämlich die Adresse. Wie und wo finden wir dich denn im Internet,
Bernd? Ja, unter www.andalusien-art.de.
Also ganz einfache Adresse eigentlich.
Andalusian Art, das muss man sich merken.
Und wenn man das als Stichwort bei Google eingibt, kommt man auch schon automatisch so zu der Seite. Und ansonsten gibt es auch noch einen entsprechenden Link auf der Radio-Website. Bernd, damit darf ich mich bei dir herzlichst bedanken für die heutige Kunststunde. Wir werden uns hier wieder begegnen am letzten Donnerstag im kommenden Monat. Das wird sein der 29. November.
Ja, wenn du das sagst.
Danke dir, Bernd, für heute und bis zum nächsten Mal.
Wiederhören.